willkommen bei Vorwärts nach Weit, dem Hannover 96 Podcast mit Tim und dem anderen Tobi.
Herzlich willkommen, liebe HörerInnen, an diesem schönen Sonntag. Ja, was heißt eigentlich schön? Tim, ich tue mich ja ein bisschen schwer, die Sendung irgendwie zu eröffnen. Ich weiß nicht ganz genau, was man sagen soll an diesen Tagen. Kannst du irgendwie helfen?
Nee, weiß ich auch nicht. Es ist ja irgendwie recht schwierig, da in eine sich ständig ändernde Lage ja dazu irgendwo Stellung zu beziehen. Und es sind Situationen, die ich so nicht habe kommen sehen. Ich glaube, so wie es ganz, ganz vielen geht. Und irgendwie suchen ja alle zurzeit nach der Normalität und nach dem sind danach auch irgendwie süchtig und sind dabei aber bei der Sucht nach Normalität total unsolidarisch, indem sie sich dann doch am Maschi treffen und vor Eisdielen sitzen und es muss halt eben erst doch was passieren oder es muss doch erst jemand das so radikal unterbinden, bis dann das auch greift, was die Bundesregierung im Zusammenarbeit mit Virologen plant und zum Schutz der Gesundheit der sogenannten Risikogruppe durchsetzen möchte auch. Und ich weiß nicht, es ist recht schwer, aber wir haben gestern kurz telefoniert, weil wir uns eigentlich waren da auch recht schnell einer Meinung, dass es natürlich trotzdem nicht bedeuten muss, dass wir uns von Normalität und Rhythmus so komplett verabschieden müssen. Darum heute eine abgespeckte Runde, aber eigentlich nutzen wir das heute einfach auch mal, um ein paar Dinge anzuteasern, aber auch um das zu sprechen, was wir in den letzten Tagen so gemacht haben und wie es uns so geht.
Ja, wie geht's dir denn?
Gut. Also ich bin erstens gesund. Das ist schon mal das Allerwichtigste. Das ist ja auch das, womit ich eigentlich jede Sendung schließe, bleib gesund. Und das ist in dem Fall auch, in dem Fall gilt das auch als Devise gesund bleiben, ganz wichtig. Ich habe ganz viel über mich selber gelernt irgendwie. Also auch mit sich selber alleine zu sein, ist ja, kann ja manchmal total anstrengend sein und nervtötend, aber ich habe am zweiten Tag, also seit letzten Freitag bin ich, da sind die Unis und die Schulen geschlossen worden, bin ich zu Hause und mache nichts. Irgendwie auch aus Überzeugung irgendwo. Und musste dann mir natürlich überlegen, ja, was mache ich jetzt? Ich bin ja an der Stammestraße in dem Fitnessstudio. Normalerweise 3 bis 4 Mal die Woche und darauf musste ich jetzt verzichten. Da habe ich mich am Anfang total drüber geärgert und war sauer irgendwie und genervt und gereizt und so. Und dann musste ich dann halt irgendwann umdisponieren. Jetzt bin ich jeden Morgen laufen gegangen, 10 Kilometer, was ich für mich total entdeckt habe. Also auch da hat das irgendwo auch was Gutes. Ich habe auch gelernt, dass in meinem Kühlschrank total viel Scheiß drin ist, den ich gar nicht brauche. Vieles runtergefahren natürlich, ne? Also die sozialen Kontakte außerhalb meiner Social-Media-Aktivitäten und über Skype und so. Und auch da hat sich ein Trend entwickelt. Also eigentlich jeden zweiten Tag skypen meine Kumpels und ich miteinander und trinken dazu ein Harry, ja? Also sozusagen skypen statt kneipen. Und irgendwie, man wird erfinderisch und man sucht auch nach Alternativen. Ich weiß nicht, wie geht's dir?
Ja gut, mein Alltag hat sich jetzt nicht so sehr verändert. Es ist halt so, dass wir, ich arbeite ja bei Brandes und Diesing, die das nicht kennen, das ist das größte Sanitätshaus der Region Hannover. Und wir merken jetzt noch keine große Veränderung. Wir arbeiten ganz normal weiter, haben den Betrieb aufrechterhalten. Es ist sogar so, dass wir im Moment relativ viel zu tun haben aufgrund der Tatsache, dass die Krankenhäuser jetzt, weil sie Kapazitäten schaffen wollen, für die zu erwartenden schweren Verläufe, wenn die Infektionszahlen sich weiter erhöhen in unserer Region, und damit die Leute nach Hause entlassen, um da eben Kapazitäten haben. Die brauchen dann aber in der Regel noch irgendwelche Hilfsmittel, bevor sie entlassen werden können, und so, dass wir da im Moment relativ viel zu tun haben. Ich war so letzte Woche von 7 bis 18 Uhr eigentlich im Büro, sodass ich da noch keine große Veränderung gemerkt habe, muss ich ganz ehrlich sagen. Was den Tag anbetrifft, natürlich den Abend schon. Also man trifft sich nicht mehr mit Leuten, sondern man telefoniert mehr. Ich mache es dann nicht über Skype, sondern ich nutze das iPhone und mache dann FaceTime oder auch gern mal einen WhatsApp-Videoanruf. Also es ist ganz interessant. Skype nutze ich tatsächlich nur für uns hier. Nutze ich sonst tatsächlich nicht. Und das hat sich dann schon verändert. Und jetzt am Wochenende natürlich auch. Ich war jetzt zwar gestern zum Einkaufen kurz draußen, aber ansonsten bin ich zu Hause und lerne neue Serien kennen auf Netflix, auf Amazon Prime und wie diese ganzen Portale, wir wollen ja keine Werbung machen, wie diese ganzen Portale heißen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, deswegen ist es bei mir so im Kopf, weißt du, Tim, noch nicht so ganz angekommen. Klar, es hat sich vieles verändert, die Straßen werden zum Glück leerer. Das war anfangs der Woche noch nicht so. Da habe ich gedacht, okay, das ist ja alles wie immer. Jetzt so Donnerstag, Freitag hat man dann schon gemerkt, okay, die Leute sind nicht mehr so viel unterwegs. Okay, Donnerstag hat es auch geregnet, ne? Also vielleicht lag es auch daran. Aber die Leute sind ein bisschen mehr zu Hause geblieben, was natürlich gut ist. Aber es ist in meinem Kopf halt noch nicht so ganz angekommen, weil unser Betrieb halt ganz normal, aber es ist ganz normal, also wir haben schon Vorkehrungen getroffen, Leute separiert, wir können zwar nicht im Homeoffice arbeiten, aber wir haben dann Leute auf verschiedene Standorte verteilt und dergleichen, ne? Feste Teams gebildet, die dann zusammenbleiben, sodass, wenn da irgendwo eine Infektion ist, dann zwar das Team betroffen ist, aber der Betrieb weitergehen kann. Bislang haben wir Glück und haben noch keinen Fall bei uns in der Firma. Das ist natürlich wirklich Glück, vor allem, wenn du da so viel an Patienten arbeitest, wie wir das tun. Aber wie gesagt, es hat sich für mich dann noch nicht so sehr gezeigt, dass sich was verändert hat, außer jetzt eben am Wochenende, wo, wenn man sich vielleicht sonst getroffen hat, man jetzt eben telefoniert und nicht mehr das Haus verlässt. Ich finde es halt nur extrem, wenn ich darüber nachdenke. Letzte Aufnahme warst du ja nicht dabei. Da hatten wir gerade die beiden Positivfälle bei Hannover 96, den Timo und den Jannis. Und an sich war sonst noch gar nicht groß, was passiert, ja, und welche Dynamik sich da so entwickelt hat mit Schulschließungen, mit jetzt dann auch endgültig Schließungen von Gastronomiebetrieben, nur noch außer Hausverkauf, das ist schon eine gewisse Dynamik. Ich habe so das Gefühl, von Woche zu Woche entwickelt sich das noch krasser und noch intensiver.
Ja, absolut, absolut.
Es ist natürlich traurig, traurig in dem Sinne, dass diese mahnenden Worte, als wir die ersten Fälle bei uns in der Region hatten und gesagt wurde, bleiben Sie zu Hause, entscheiden Sie, was ist nötig, was ist unnötig, verlassen Sie möglichst nicht das Haus, halten Sie Abstand und all diese Dinge, die ja da schon gesagt wurden, dass die eben nicht ausgereicht haben, um das Verhalten der Menschen nachhaltig zu verändern, sondern dass es nötig ist, immer mehr restriktivere Maßnahmen zu ergreifen. Und das sage ich ganz bewusst, weil im Internet liest man ja auch viel davon, dass Regierung jetzt Rechte beschneidet und dergleichen. Das ist zwar erstmal auf den ersten Blick sogar richtig, aber ich bleibe dabei, hätten wir, und da inkludiere ich mich ganz ausdrücklich, hätten wir von Anbeginn an besonnen, vernünftig reagiert und direkt das umgesetzt, was gefordert war, müsste es keine restriktiven Maßnahmen geben, weil die Menschen wären zu Hause. Das heißt, all das, was jetzt kommt, die ganze Spirale oder gekommen ist und vielleicht noch kommt, die ganze Spirale, in der wir uns befinden, die ist auch ein Stück weit dem geschuldet, dass wir uns nicht von selbst disziplinieren. Und das finde ich eigentlich ein bisschen schade, weißt du?
Ja, ich habe darüber auch nachgedacht. Und auch eben, als du meintest oder als gesagt hast, wir sollen entscheiden, was halt nötig und was nicht nötig ist, das ist ja, im Prinzip heißt es jetzt ja, ein paar Tage später wissen wir, dass die Menschen das selber nicht mehr wissen, offensichtlich, was wichtig und was nicht wichtig ist. Also es gibt ja Bevölkerungsgruppen oder es gibt Altersgruppen, die scheinen das einfach nicht zu wissen, dass es nicht wichtig ist, sich in Prag mit den Kumpels zu treffen und dort Bier zu trinken, und auf Snapchat und Instagram das alles fröhlich zu teilen. Ich verstehe das nicht ganz. Also dann muss offensichtlich die Angst oder ja, vielleicht keine Angst, aber vielleicht ist dann einfach das sich selbst beschäftigen können und das auch so akzeptieren, nicht im wirklichen Bereich des Möglichen. Und also verstehst du, wie ich es meine? Ich glaube, wir sind so in dieser Social Media Blase alle gefangen, dass wir eigentlich Grund und auch Unterhaltungsstoff genug hätten, zu Hause bleiben zu können. Aber aus irgendeinem Grund möchten insbesondere jüngere Leute, also ich möchte jetzt keinen ausgrenzen, aber insbesondere junge Leute, ich beobachte das ganz oft, die dann eben doch am Molkeplatz sitzen und Bier trinken, eng an eng und das nicht raffen, die das nicht verstehen. Und ich bin vor 3 Tagen noch zum Friseur gefahren, wo ich mir selber gefragt habe, ist das jetzt sinnvoll? Und ich kann mit Gewissheit sagen, jo, das war sinnvoll, weil das dringend notwendig war. Und
Da habe ich einen Vorteil in Bezug auf dich.
ja, genau, ja, genau. Ja, ich kriege ab einer gewissen Haarlänge relativ stark Locken. Das ist dann auf der einen Seite vielleicht ganz niedlich, aber auf der anderen Seite extrem nervig. Es ist aber so, dass ich dann an einer Eisdiele vorbeifahren musste. Und das Wetter war schön. Und die Eisdiele war, ob du es glaubst oder nicht, sie war rappelvoll. Und da habe ich dann das erste Mal gedacht, so, okay, es ist offensichtlich, die Ausgangssperre muss kommen. Weil es hat keiner verstanden, worum es im Prinzip geht. Aber lass uns nicht darüber reden,
Ja, genau, wir haben jetzt, das ist ein
was
bisschen,
alles falsch gemacht wird,
genau.
sondern ich war gestern Abend um 19 Uhr auf dem Balkon, weil ich mir eine Flasche Wasser holen wollte. Und plötzlich habe ich gesehen, wie einige Fenster aufgingen und einige Balkone betreten wurden. Und dann wurde geklatscht. Und das war ein total ergreifender Moment. Also ich bin eigentlich keiner, der sich von so etwas stark beeindrucken lässt und bei so etwas mitmacht, weil das ist jetzt irgendwie cool und so weiter. Und wir sind doch alle hier eine Einheit und so, weil wir das nämlich sonst eher nicht sind. Aber das war ein extremst ergreifender Moment. Und es gibt genug Videoaufnahmen von Stadtteilen, Südstadt, ganz extrem. Und es soll auch ein, zwei Straßen weiter von mir, ich wohne ja in der Lister, also nur 10, 15 Minuten zu Fuß von der Lister Meile entfernt. Ganz, ganz krass. Und das war ein extremst, ja, es war ein heftiger Moment, ich hatte echt Gänsehaut. Also, wie schnell das gehen kann, wie schnell sich da auch ja, wie schnell sich das auch verbreiten kann, dass ab 19 Uhr einfach mal alle klatschen für diejenigen, die sich in diesen Zeiten den Arsch aufreißen.
Darf ich dazu was, ganz kurz was sagen? Ich finde das, ich sehe das so wie
Bitte.
du. Ich finde das auch gut, dass dieses Bewusstsein jetzt in den Köpfen der Menschen ist. Was ich aber auch dazu sagen möchte, ist, von Applaus alleine können die nicht leben. Das heißt,
Absolut.
die Situation, die wir in der Pflege haben, die Situation, die wir in den Krankenhäusern haben, ist eine Situation, die einer jahrelang, wenn nicht sogar jahrzehntelang Sparpolitik geschuldet ist. Das heißt, wir haben fünfstellige Stellenzahlen in diesen Bereichen nicht besetzt. Diese Menschen arbeiten also auch schon im Normalbetrieb im Prinzip an oder über ihrer Belastungsgrenze. Und so schön der Applaus ist, so wichtig ist, dass sich nachhaltig an der Situation dieser Kräfte etwas verändert. Das heißt, wir sind dazu aufgerufen, als Gesamtgesellschaft dafür mit Sorge zu tragen, dass wir in diesen Pflegeberufen die Stellen besetzen, dass wir dieses Lohndumping, was dort herrscht, nicht mehr haben, dass die Leute von dem Geld da auch leben können, ohne vielleicht noch Zweitjobs oder Drittjobs machen zu müssen, was zeitlich ja fast gar nicht möglich ist. Das heißt, unsere Solidarität darf nicht am Balkon oder Fenster enden, indem wir Applaus klatschen, sondern wir müssen mit dafür Sorge tragen, und ich inkludiere da jetzt auch die Leute, die in den Supermärkten, in den Drogeriemärkten dafür sorgen, dass die Waren da sind, dafür sorgen, dass wir einkaufen gehen können, somit das tägliche Leben immerhin noch
Die
gesichert
sorgen
ist.
dafür, dass das ganze System nicht kollabiert.
Ganz genau, und werden aber bezahlt mit Hungerlöhnen. Und das ist etwas, wo wir aufstehen müssen. Ich weiß sehr wohl, jetzt werden einige sagen, ja gut, aber wir wollen ja selber alle nicht die dann normale und auch regelgerechte Preise in den Supermärkten zahlen, sondern wir wollen ja, dass alles immer schön ich sag mal günstig, weil billig ist mir zu negativ, immer schön günstig ist und wir ganz, ganz wenig bezahlen, dass wir halt nur 20 Cent für 1,5 Liter Wasser bezahlen und nicht mehr. Da müssen wir vielleicht alle ein bisschen, nicht streich das vielleicht, da müssen wir alle ein bisschen umdenken und wenn wir das aus dieser Krise, in der wir uns befinden und von der ich hoffe, dass wir sie auch überstehen, dass wenn wir das mitnehmen und wenn wir das lernen und hinterher Berufe in der Pflege, Berufe im Einzelhandel besser bezahlen und besser angesehen sind, dann haben wir wirklich was gewonnen. Und das wäre ein positiver Aspekt, den wir aus dieser Krise herausnehmen können. Und dann müssen wir gar nicht um 19 Uhr auf den Balkon treten und applaudieren, weil diese Menschen dann gut bezahlt werden. Und vielleicht applaudieren wir einfach nicht, sondern bleiben dann zu Hause, um nicht dafür zu sorgen, dass sie noch mehr belastet sind und noch mehr Versorgung leisten müssen oberhalb ihres Belastungslimits.
Oder wir machen beides, wir bleiben zu Hause und applaudieren trotzdem und sobald diese Krise überstanden ist, klatschen wir weiter. Aber vielleicht nicht eben dort auf dem Balkon, sondern vor den Krankenhäusern. Und
Gern auch so, ja.
ja, also und klatschen kann auch symbolisch sein. Das kann auch nicht bedeuten, dass wir wörtlich klatschen, sondern dass wir uns da, dass wir aus dieser ganzen Situation lernen, an was letztendlich es hängt.
Ich glaube, da hast du sogar
Und
eine
ich habe
ganz nette
mich.
Aktion, ne, die du da jetzt auch vorstellen möchtest, oder?
Es gibt verschiedene Aktionen. Also ich habe mich kurz vor der Sendung einmal kurz mit jemandem ausgetauscht, welche Möglichkeiten es gibt, ja, diese Menschen zu unterstützen oder generell das zu unterstützen. Und es gibt eine Petition, eine Online-Petition. 300.000 Unterschriften sind gesucht. Ich würde das einmal ganz kurz vorlesen. Das Ganze ist auf change.org. Gesundheit ist uns wichtig. Für uns, unsere Angehörigen und unsere Familien. Das Gesundheitsministerium veröffentlicht täglich genaue Informationen zum Coronavirus. Bleiben Sie zu Hause, bleiben Sie informiert. Das Ganze funktioniert jetzt mittlerweile wie folgt. Es gibt ein Schreiben an den Herrn Gesundheitsminister Jens Spahn. Dieses Gesundheitsministerium erhält diesen Brief mit, und das Ziel ist es, 300.000 Unterschriften. Aktuell sind wir bei 253.002 geleisteten Unterschriften. Und das Ziel ist, das nächste Ziel ist 300.000. Ich bin mir sicher, dass wir das auch sprengen werden. Sehr geehrter Herr Spahn, sehr geehrte Verantwortliche in den Ländern und Kommunen, wir Pflegekräfte müssen mit Ihnen über die Corona-Krise reden. Es ist dieser Tage schon ein Trauerspiel. Noch letzte Woche wurden diejenigen, die eine Verschiebung von planbaren Operationen und eine Freiräumung von Klinikkapazitäten forderten, als Panikmacher gebrandmarkt. Deutschland sei nicht Italien oder macht keine Panik, waren die Nachrichten, die wir aus dem politischen Berlin erhielten. Inzwischen scheinen Sie, Herr Spahn, verstanden zu haben, dass Deutschland ganz schnell Italien sein kann und es absehbar auch sein wird. In Italien fehlten Intensivkapazitäten und Pflegekräfte, bei uns fehlt nur Letzteres. Ein Unterschied macht das jedoch nicht, denn selbst bei vorhandenen Kapazitäten an Betten und Technik, wer pflegt denn die Patienten auf den Intensivstationen, wer bedient die Maschinen, auch diese Fragen sind nicht geklärt. Es freut uns, dass Sie unsere Texte offensichtlich zur Kenntnis nehmen und sich zumindest partiell daran orientieren, denn die großen Player in der Pflege reagieren wie immer sehr zeitverzögert. Das ist bei einer Pandemie natürlich sehr gefährlich, denn Zeit ist hier Leben. Sie haben nun endlich verstanden, dass Pflegekräfte so rar sind, dass sie begonnen haben, die Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer der Kliniken anzuweisen, jetzt Rentner und Studenten ins Geschehen einzubeziehen und anzulernen. Wir freuen uns jetzt schon auf die Hochrisikogruppe an der Beatmungsmaschine hochinfektiöser Patienten. Eine unglaublich aussichtsreiche, durchdachte Maßnahme. Es sind zunächst einmal nicht Sie, der diese katastrophale Situation alleine zu verantworten hat, sondern ebenso Ihre Vorgänger. Aber wir Pflegekräfte, Klammer auf, wertvolles Gut, Klammer zu, hätten schon ein bisschen mehr Substanz in den letzten Jahren erwarten dürfen. Als warme Worte, Merci-Schokolade und Partys für die Funktionäre. Nein, Sie können sich nicht auf Tarifpartner, Kostenträger und uns Pflegekräfte herausreden, denn eines wird klarer denn je. Sie haben den Auftrag, die pflegerische Versorgung der Bevölkerung sicherzustellen. Wir werden die Situation natürlich jetzt nicht retten, indem wir mit Ihren bekannten Werkzeugen, Klammer auf, warme Worte, Merci-Schokolade, Klammer zu, weiterarbeiten, sondern nur dann, wenn Sie jetzt ganz klare Versprechungen an die Pflege geben und diese auch umsetzen. Denn Pflegekräfte sind ein wertvolles Gut, das es nun zu schützen und zu schätzen gilt. Schade, dass diese Wahrheit noch nicht bei allen durchgedrungen ist. Man hatte sich wohl an die devote Haltung der Pflege gewöhnt. Nur in diesem Kontext ist eine offensichtlich mit dem Sozialministerium Baden-Württemberg abgestimmte Mitteilung der Baden-Württembergischen Krankenhausgesellschaft e.V. zu verstehen, die gestern Abend an die Pflegeeinrichtungen in diesem Land ging. Man bemühe sich, Schutzmaterial zu besorgen, aber die Verteilung müsse organisiert werden und man wisse auch nicht, wann es überhaupt vorhanden ist und falls keines mehr organisierbar ist, sollen wir einfach ohne Schutz weiterarbeiten. Sie werden jetzt vielleicht verwundert sein, aber genau so geht es nicht. Dieser Text geht noch um einiges weiter und eine der Forderungen, die ganz konkret gestellt werden, sind eine sofortige Organisation der Beschaffung von wirksamen Schutzmaterialien unter Einbezug aller Möglichkeiten, im Notfall auch durch die Verstaatlichung von Herstellern und deren Zulieferern. Darüber hinaus Mobilisierung aller Pflegekräfte aus diesen Prüfbehörden für einen Einsatz in der Praxis. Eine sofortige Zusage über deutliche Lohnsteigerungen für Pflegekräfte, die bei einem Einstiegsgehalt von 4.000 Euro liegen muss. Die Refinanzierung können Sie sich für die Zeit nach der Krise aufheben. Das war es eigentlich auch schon. Also es lohnt sich, den Text durchzulesen. Ich werde ihn auch nochmal in die Shownotes sozusagen hauen, wenn man so möchte. Und es lohnt sich, sich dafür einzusetzen und da zu unterschreiben. Ich glaube, gemeinsam ist man da stärker und kann dem Ganzen auch Rechnung tragen.
Ja, das sehe ich ganz genauso wie du. Ich möchte noch auf eine Sache hinweisen, die deutlich regionaler ist. Es gibt nämlich von der noch in Gründung befindlichen Fanabteilung im Hannoverschen Sportverein von 1896 zusammen mit dem Bündnis Fanszene Hilft hier ganz konkret lokal ein Hilfsangebot. Darauf möchte ich auch einmal ganz kurz hinweisen. Es ist so, dass die Hilfe anbieten in Bezug auf Einkäufe, Botengänge oder auch Gassigehen mit Hunden, wenn jemand in Quarantäne ist, zu einer Risikogruppe gehört oder er auch aufgrund von Vorerkrankungen nicht die Wohnung verlassen möchte. So ist es so, dass man sich da an eine Nummer wenden kann. Dann wird jemand organisiert, der Hilfe bietet. Diese Person wird auch nur der entsprechenden hilfsbedürftigen Person helfen und nicht noch mit anderen Menschen persönlichen Kontakt haben, die vielleicht auch in Quarantäne sind. Diese Telefonnummer, an die man sich da wenden kann, würde ich einmal ganz kurz bekannt geben. Die kann man nutzen in den Zeiten zwischen 11 und 18 Uhr. Und sie lautet 0176 854 79527. 0176 854 79527 oder auch einfach kurz eine Facebook-Nachricht an die Seite 96 Fanabteilung in Gründung und dann wird dort Hilfe organisiert. Wie gesagt, für Personen, die Hilfe benötigen, hier ganz lokal bei uns in unserer Stadt. Das finde ich auch eine sehr gute Aktion. Es gibt viele, viele, viele von diesen Aktionen auch in Hannover, aber dadurch, dass wir ein 96 Podcast sind, finde ich die jetzt am erwähnenswertesten.
Absolut. Ist auch eins dieser Dinge, die mir auch aufgefallen sind. Viele Ultragruppen oder viele, viele Fanszenen deutschlandweit waren einer der ersten, die dazu aufgerufen haben, die Spiele nicht mehr stattfinden zu lassen, die auch jetzt darüber hinaus Einkäufe organisieren, sich sozial engagieren. Es sind genau die Ultragruppierungen, genau die Fanszenen, die so furchtbar, die ausgegrenzt werden, die auch beschimpft werden im Netz. Genau die sind es, die jetzt zur Tat schreiten und vielleicht überlegt man sich das nächste Mal, Genauer, wenn man ja nicht so nette oder ziemlich böse Sachen sagt über Ultragruppierungen, obwohl man davon gar keine Ahnung hat. So viel auch dazu.
Ja,
Ich
bevor.
möchte aber auch ganz kurz, auch aufgrund der ja, vergangenen Geschehnisse um Dietmar Hopp auch ganz kurz dazu sagen, dass ich natürlich das sehr wohl wahrnehme, dass Herr Hopp sich da sehr engagiert, ein Gegenmittel oder ein Impfstoff zu entwickeln. Es hat nichts mit dem Fußball zu tun. Dafür muss ich ihn loben oder muss ihm sagen, Dankeschön dafür, wenn es dazu kommt. Und dennoch bitte versucht das nicht mit dem in einen Topf zu schmeißen, was noch vor ein paar Wochen war. Das hat damit nichts zu tun.
Genau, das hat damit überhaupt gar nichts zu tun. Da hast du natürlich völlig recht. Ja, ich denke, da sind wir beide einer
D'accord,
Meinung.
ja,
Sind
glaube
wir
ich auch.
absolut, bevor wir aber jetzt doch noch zu Themen kommen, die 96 direkt betreffen. Wir hatten ja den Besuch von Martin Kind im Doppelpass heute, über den wir noch sprechen wollen. Will ich zuletzt noch auf eine Sache hinweisen, die auch von 96 organisiert wird. Hannover 96 wird nämlich am kommenden Freitag den sogenannten Stay-at-Home-Cup veranstalten. Es ist so, dass das ist ein großes FIFA-Online-Turnier, wo man auch gegen Spieler spielen kann. Die Spieler, die da mitmachen, sind Cedric Teuchert, Florent Muslia, Jannes Horn, Julian Korb und Linton Meiner, genauso wie die Konsolenprofis von Hannover 96 aus dem E-Sports-Team. Es gibt eine Teilnahmegebühr in Höhe von 5 Euro. Ja, das ist vielleicht ein Haken, aber jetzt kommt das Positive. Der gesamte Erlös von diesen Teilnahmegebühren geht in die Wohnungslosenhilfe, denn auch die dürfen wir nicht vergessen, die einfach kein Home haben, in dem sie stayen können. Also das heißt, 96 gibt dort den Erlös an die Wohnungslosenhilfe. Man kann sich anmelden unter der Domain hannover96.de/stay-at-home-cup und dann nächsten Freitag zu Hause für einen guten Zweck FIFA spielen.
Wer hätte gedacht, dass das mal einen positiven Effekt hat, vor der Konsole zu sitzen, statt rauszugehen, ne?
Ja, Wahnsinn, ne?
Hätte ich mir nicht vorstellen können, irgendwie mal. Ja, ich weiß nicht genau. Also wir können natürlich jetzt auch noch ein bisschen darüber reden, bevor wir zu Martin Kind kommen, wie wir jetzt weitermachen.
Oh, Verzeihung, ja, entweder machen wir das jetzt oder wollen wir es machen, nachdem wir alles abgeschlossen haben, dass wir so am Ende nochmal darauf hinweisen.
Also ein kleines Schmankerl, ja.
Ja, vielleicht.
Können wir machen.
Ja, dann würde
Doch,
ich sagen,
machen
dann schließen wir kurz diesen Teil und sind
wir.
dann
Ja, pizza
gleich wieder
break.
zurück und
Super.
sezieren so ein bisschen die Aussagen Martin Kinds aus dem Doppelpass. Dann bis
Super.
gleich. Schön, dass ihr noch da seid, liebe HörerInnen. Wir wollen jetzt im zweiten Teil uns mehr auf Hannover 96 fokussieren, auf das, was da momentan passiert, vielleicht auch passiert ist. Martin Kind war heute zu Gast im Doppelpass und hat dort einige interessante Aussagen getroffen, die wir hier einzeln, ja, sezieren wollen. Ist vielleicht ein bisschen martialisch, aber zumindest die wir besprechen wollen, die wir einordnen wollen. So, das ist, glaube ich, das Neutralste. Zunächst einmal wurde ja angesprochen auf die Mannschaft, was denn passieren wird nach der Quarantänezeit, die am Donnerstag ja beendet ist. Und dazu wusste er dieses zu berichten.
Wir müssen jetzt klären, was machen wir ab Donnerstag. Und das müssen wir zum Beispiel auch hier mit dem Innenministerium in Niedersachsen abstimmen. Können wir trainieren und so weiter. Es gibt ja vielfältige Fragen, die wir teilweise im Vorfeld klären können, andere, die wir dann klären können. Ziel ist es natürlich, den Betrieb wieder aufzunehmen.
Tim, glaubst du daran, dass wir Donnerstag wieder eine trainierende 96-Mannschaft sehen können?
Im Leben nicht. Im Leben nicht. Ich glaube, also er muss das sagen, weil er der Geschäftsführer ist und seine Aufgabe dann auch natürlich es positiv zu sehen oder es positiv zu finden, den Spielbetrieb wieder aufzunehmen oder auch den Trainingsbetrieb wieder aufzunehmen. Ich glaube nicht daran, dass es seine persönliche Meinung ist, ob das gesundheitlich sinnvoll ist, sondern Ich glaube, das ist eher eine, ja, eine Aussage, die kann man so nehmen und kann denken, ja, okay, so wird es aber nicht kommen. Also kann ich mir aktuell nicht vorstellen, wenn so Virologen sagen, dass davon, dass man damit auch rechnen kann, dass in diesem Jahr oder frühestens nächstes Jahr um diese Zeit wieder Fußball gespielt werden kann, in Stadien, dann muss man, kann man das in Relation setzen und sagen, das ist eher unrealistisch. Würde mich überraschen, also muss ich ganz ehrlich sagen. Sind da ja auch nicht, hat er ja auch gesagt, das muss man dazu ja auch sagen, sind da, die können das ja nicht einfach entscheiden, sondern sie sind da im engen Austausch mit dem Ministerium und mit Experten und Ärzten. Und ich denke schon, dass die ihm dann, wenn das notwendig ist, ihm auch raten werden, das auf gar keinen Fall so zu machen.
Ja, vor allem, es sind doch eigentlich alle Sportstätten geschlossen und es ist doch auch verboten, in Vereinen gerade Sport zu treiben. Also, oder meinst du, man strebt da vielleicht so eine Sonderregelung für den Profifußball an? Oder glaubst du wirklich, dass es nur gesagt, weil er es als Geschäftsführer sagen muss? Oder denkst du, er hat da wirklich eine konkrete Idee, wie das dann funktionieren könnte?
Nee, ich glaub, eine konkrete Idee hat er zu anderen Dingen. Aber es ist halt eine Frage, die gestellt wird und offensichtlich und klar ist, dass ab Donnerstag die Quarantäne der Spieler endet. Dementsprechend kann man natürlich faktisch davon ausgehen, dass ab Donnerstag, und wir wissen es ja nicht genau, dass ab Donnerstag rein theoretisch wieder trainiert werden könnte. Darum hat er wahrscheinlich das so gesagt. Aber wenn jetzt hier morgen oder übermorgen der Shutdown kommt, dann kann ich mir das nicht vorstellen. Dann ist es zwar deren Job und man darf seiner Arbeit ja noch nachgehen, aber das ist ja nicht systemrelevant.
Weiß Gott nicht. Ja.
Also es ist ja nicht systemrelevant, dass die Berufssportler Training haben, sondern systemrelevant sind Krankenhäuser, Apotheken, Supermärkte, Post,
Sanitätshäuser, so.
Sanitätshäuser, genau. Hotels, nein, Quatsch. Und da ist halt, ja, alles andere, was nicht systemrelevant ist, wird halt natürlich runtergefahren auf null. Ist auch klar. Ich frage mich natürlich viel mehr auch, warum sind Fußball-Bundesligisten, es gab den einen oder anderen Fußballclub, der es schon gemacht hat, warum melden die keine Kurzarbeit an? Also, das raff ich nicht. Es sind doch genauso Wirtschaftsunternehmen, die, also, das kann doch nur im Interesse der Vereine sein, Kurzarbeit anzumelden, von dem der Staat dann 60% des Grundgehaltes der Spieler, was ja sowieso exorbitant hoch ist, im Vergleich zum sonstigen Arbeitsmarkt, raff ich nicht ganz. Also es gibt den einen oder anderen Club, ich glaube, dass Meppen das gemacht hat, hier bei uns ganz in der Nähe. Und ja, aber wie gesagt, das sind alles so Sachen, da wird es jetzt zeitnah Entscheidungen geben. Bin ich mir relativ sicher.
Ja, das denke ich auch. Dann wurde er noch gefragt, grundsätzlich, wie er den Spielbetrieb im Hinblick auf den Rest der Saison beurteilt. Und da möchten wir auch mal ganz kurz reinhören.
Also wenn ich das sagen darf, ich bin erstmal dankbar, dass die DFL und die Vereine entschieden haben, dass sie die Saison zu Ende spielen wollen. Das gibt erstmal Ruhe, das gibt Zeit, Zeit, die wir brauchen, um viele Szenarien jetzt zu diskutieren. Ich denke, die Verantwortlichen sind jetzt gefordert, die verschiedenen Szenarien zu definieren und auch Entscheidungen für diese Szenarien zu treffen. Wir brauchen Planungssicherheit, damit wir nach außen wirklich Professionalität dokumentieren und auch Ruhe.
Ja, Martin Kind spricht da von verschiedenen Szenarien, die da möglich sind für die Saison im Hinblick auf das Weiterspielen der Saison. Er scheint aber erstmal grundsätzlich davon auszugehen, dass es nicht zu einem Abbruch kommt, sondern das war relativ deutlich. Er präferiert da diese Geisterspiele, also eher so dieses Modell, wir wollen den Fußball oder die Saison irgendwie noch zu Ende bringen und nicht mittendrin abbrechen. Also du hast ja gerade schon, der Herr Drosten war das ja, der eigentlich gesagt hat, er kann sich nicht vorstellen, dass es in diesem Jahr überhaupt nochmal Spiele mit Zuschauern gibt oder frühestens sogar zu diesem Zeitpunkt in einem Jahr. Das sind natürlich düstere Aussichten, die da skizziert werden. Ist das, also ich meine jetzt, wir sind ja noch mittendrin und 2. April ist momentan die Deadline. Jetzt haben wir aber immer wieder Mannschaften, die sich, wo Neuinfizierte drin sind und die dann auch eine Quarantänezeit haben. Also das heißt, das verschiebt sich ja dann schon automatisch nach hinten. Wir waren ja die Ersten. Glaubst du, Tim, dass wir in dieser Saison nochmal Fußball Ich sag mal, im Stadion schließe ich selbst aus, aber da kannst du auch gleich noch was zu sagen. Fußball auf dem Bildschirm wenigstens sehen oder wie siehst du das?
Schwierig. Also, ich kann es mir grundsätzlich vorstellen, dass es so kommen wird, ja. Aber auch da, also stand heute, Sonntag, 22. März, kurz vor Shutdown, kann ich mir das irgendwie nicht vorstellen. Also, da kann ich mir irgendwie Wichtigeres vorstellen, was weiterlaufen sollte. Und ich habe es schon mal gesagt, Fußball ist nicht systemrelevant. Also, der Fußball soll sich auch mal nicht so wichtig nehmen. Und natürlich, ich verstehe, dass da finanziell auch da ein großes Risiko droht und dass man da auch Verantwortung und Vernunft walten lassen muss. Das ist alles kein Ding. Das verstehe ich alles. Aber der Fußball ist nicht alles. Und wenn der Fußball dadurch, wenn dadurch andere Vereine vielleicht zugrunde gehen, weil es eben keine TV-Einnahmen gibt. Dazu gibt es auch nochmal ein Statement von ihm im nächsten Take. Das ist da verstehe ich halt nicht ganz. Also auf der einen Seite gibt es dann Virologen, Experten, eine bestehende Regierung, die Maßnahmen ergreift, Empfehlungen ausspricht, die das eigentlich ausschließt. Diese Theorie, die Saison weiterspielen zu lassen. Ich denke mal, dass die DFL, dass die darauf spekulieren, dass jetzt der Shutdown kommen wird. Das bedeutet, dass das Ganze in die Länge gezogen wird, die Infektionsrate, und dass dann dadurch im Sommer weitergespielt werden kann. Das verstehe ich zumindest so. Ja, ich finde Fußball im Sommer auch geil, finde ich toll, super Sache und so weiter. Aber sollen wir jetzt wirklich dann Woche für Woche vor den Bildschirmen sitzen und uns leere Stadien angucken oder Fußballplätze angucken mit schlechter Übertragung, mit dem ganzen Drumherum, was alles nicht dazugehört? Also weiß ich nicht. Also ich meine, kannst du mal den dritten Take abspielen? Da wird ja darauf nochmal Bezug genommen. Wie lange Hannover 96 überleben kann.
Ja,
Auch da nochmal der Hinweis auf Kurzarbeit und auch da nochmal auf ganz viele andere Dinge, die da wichtig sind.
spiele ich direkt ab. Genau, Martin Kinds Sicht zur finanziellen Lage von Hannover 96.
Und wir haben dieses natürlich durchgerechnet. Wir kennen die Zahlen. Ich kann nur pauschal sagen, wir können auf jeden Fall sicherstellen, dass wir bis zum 30.06. die Saison auch unter Verlust von Einnahmen die Saison zu Ende spielen können oder finanzieren können.
Das ist ja erstmal beruhigend. Also wir können die Saison auch ohne, er hat das ohne sagen wollen, hat es dann aber weggelassen, aus welchen Gründen auch immer. Aber ich verstehe ihn halt so, wie er, die Saison ist finanziell gesichert. Und wir müssen uns erstmal bis zum 30.06., selbst wenn es keinen Spielbetrieb mehr gibt, selbst wenn diese letzte Rate TV-Gelder nicht mehr bezahlt wird, können wir die Saison zu Ende bringen, ohne in die Insolvenz zu rutschen. Oder verstehst du das anders? Nee, ne?
Nee. Und da muss man jetzt ja auch mal sagen, im August letzten Jahres haben wir ja quasi dazu aufgefordert, Geld zu investieren, um die Mannschaft zu verstärken. Und das haben wir jetzt, das ist nicht passiert, es ist weiterhin gespart worden. Und jetzt können wir mal sehen, dass wir davon eventuell jetzt sogar profitieren. Ja? Also knapp 22, 23 Millionen eingenommen und 2,5 bis 3 Millionen im Sommer zumindest ausgegeben. Es ist sicherlich im Winter dazu gekommen, dass man noch ein bisschen Geld ausgegeben hat, aber grundlegend ist das erstmal ein kleiner, ja, ist das ein Puffer, der jetzt eingerichtet worden ist, und da sehe ich deutlich, dass das jetzt Stand jetzt auch zu unserem Vorteil ist.
Ich bin mir gar nicht sicher, ob das wirklich darauf zurückzuführen ist oder ob man da nicht sogar zwischen den Zeilen hören kann, sie würden, also sie, die Investoren, Investoren ist ja so ein, nee, aber es sind ja,
Gesellschafter.
danke, danke, nee, ich will gar nicht im Sprech von Martin Kind bleiben, nein, so, die Investoren, so, das sind, wobei, es sind noch nicht mal Investoren, doch, es sind Investoren, es sind keine Förderer, es sind
Es sind
Investoren.
Gesellschafter.
Es sind
Es sind
Investoren,
Gesellschafter.
so, Du kannst Gesellschafter sagen, ich werde jetzt wieder der alte Tobi. Nein, also dass Martin Kind und seine Kohorte, das ist übrigens ein so schöner Begriff, den ich von Christoph Drosten, wie heißt er, Christian?
Gott. Christoph Drosten, glaube ich.
Das ist Herr peinlich. Drosten. Der Herr Drosten, können, genau. Wir sind nicht bei, wir sind nicht.
Wir können übrigens Herr Kollege sagen. weil der
Podcast. Ja? Stimmt. Der Podcast-Kollege, ja. der diesen Begriff Kohorte so gerne verwendet. Jetzt schweife ich ab. Also, ich glaube sogar zwischen den Zeilen zu hören, dass die Kohorte um Martin Kind da Geld nochmal zur Verfügung stellen würde, um die Saison sicherzustellen.
Ja, ist ja klar.
Aha,
ist ja, okay. Ist ja Risikokapital. Das, was da reingelegt wird, ist Risikokapital. Das ist dann in der Regel weg. Also das ist ja auch von Rechtsform zu Rechtsform unterschiedlich bezüglich Haftung. Das ist ja auch das, glaube ich, was die meisten nicht ganz verstehen. Ich kann es mal ganz kurz ausführen. Der Hotelbetrieb von Herrn Kind ist auch eingestellt. Und natürlich ist Herr Kind, das wird ja auch oft miteinander vermischt, ein wohlhabender Mensch, der für seinen Wohlstand hart arbeiten musste. Aber es ist de facto so, man kann davon sprechen, dass er Geld genug hat. Die Haftung übernimmt aber, wenn das Hotel Insolvenz anmelden muss, eben die Gesellschaftsform oder die Rechtsform und nicht Martin Kind selber. Er könnte das natürlich tun durch eine Einlage, aber... Und
darf ich noch was sagen? Die juristische Person, nicht die private Person.
Dankeschön, die juristische Person haftet in dem Fall. Also da ist das immer, ist immer einfach, das dann zu sagen, ja, der hat ja genug und da kann er auch mal Geld geben. Das ändert ja nichts daran, dass Unternehmen trotzdem eigenständig wirtschaften müssen. Also das hat ja damit nichts zu tun. Und das ist nur ist ein kleiner Seitenhieb, aber ja.
Und ich finde, jetzt kommen wir zu dem wirklich spannendsten Teil, denn Martin Kind blickt jetzt auch in die Zukunft, in die Zeit nach Corona. Und sieht darin sogar eine gewisse Chance.
Für die sehe ich auch so.
Oh, okay. Also das finde ich sehr spannend im Übrigen. Also erstmal sieht eine Chance für den Fußball. Ich würde eher sagen für sich und seine Vorhaben. Und hat eine ganz interessante Äußerung und die spielen wir euch jetzt kurz ein.
Es gibt viele Modelle. Ich habe gesagt, Solidarfonds, Personalkosten bezogen auf den Umsatz, Salary Cap und viele andere Dinge. Man muss sie mindestens mal diskutieren, damit wir Antworten finden. Denn ich befürchte, wenn die Fernsehgelder nicht fließen sollten, die vierte Rate, dass einige Vereine deutliche Probleme haben werden wirtschaftlich. Und bisher war ja die Lizenzierung ausgelegt, ist die Liquidität für eine Saison sichergestellt. Wir erkennen jetzt, dass diese Bewertung alleine nicht ausreichen wird. Deshalb Solidarfonds, über den man diskutiert, aber auch andere Stellschrauben. Also ich denke, wir sollten uns öffnen und zu 50+1, meine Meinung ist da klar, deshalb sollte ich mich da raushalten im Moment. Aber in England haben sie noch keine Diskussion gehabt, wann der Spielbetrieb wieder aufgenommen wird. Und in Deutschland Vereine wie Wolfsburg, Leverkusen, Leipzig und Hoffenheim werden keine Probleme haben. Deshalb, wir müssen schon auch tiefer in diese Herausforderungen dann einsteigen und ehrlich und offen darüber diskutieren. Es macht keinen Sinn, dass wir alle Jahre wieder neue Diskussionen führen.
Ja, Martin Kind hat sich da einige Gedanken gemacht. Ich finde, das können wir ruhig chronologisch aufarbeiten. Solidarfonds, ist das, du hast ja auch gesagt, du siehst eine Chance darin im Fußball. Oder nicht im Fußball, sondern für den Fußball. Ist das mit dem Solidarfonds vielleicht genau das? Also das finde ich klingt erstmal ganz, ganz, ganz positiv. Wie dürfen wir uns das vorstellen oder was stellst du dir darunter vor?
Naja, ein Solidarfonds ist ja, sagt das Wort ja, solidarisch. Das bedeutet, dass alle Fußballclubs jetzt beispielsweise 3% ihres Umsatzes, das ist dann bedeutet dementsprechend Clubs wie Mainz 05, die nicht so einen hohen Umsatz haben wie Bayern München, müssen einen geringeren Prozentsatz des Umsatzes in einen Topf einzahlen. Somit tragen die Großen die Kleinen, auch wenn das Herrn Watzke vielleicht nicht gefällt, der doch nochmal nicht müde wurde, darauf hinzuweisen, dass wir ja alle Konkurrenten seien. Herr Watzke, Sie haben sich demaskiert. Sie sind ein Arschloch. wenn sie so etwas von sich geben. Und in solchen Zeiten, in denen andere
im übertragenen Sinne, wir wollen hier nicht im übertragenen Sinne ein Arschloch, oder?
Ja, genau. Ja, natürlich. Ja. Ich muss mich hier absichern im übertragenen Sinne. Ich bin der meine, es gibt, Meinungsfreiheit gilt noch. Meiner Meinung nach sind sie nicht ein Arschloch im übertragenen Sinne. So. Und auch Herr Rummenigge, tolle Aussagen. Toll. Hervorragend. Sehr vorbildlich. Und ich denke schon, dass ein Solidarfonds da am Ende ein Stilmittel sein wird, das sicherstellt, dass eben für solche Situationen Clubs überleben. Und aber auf der anderen Seite muss ich auch sagen, so die DFL nimmt 4,5 Milliarden oder 4,2 Milliarden Euro ein. Und ja, wo ist denn das ganze Geld hin? Also das muss man sich immer wirklich fragen. Und haben wir vielleicht Fehler gemacht, auch in der Vermarktung und so weiter? Also wenn wir so abhängig sind von TV-Vermarktung und von TV-Geldern, wenn wir so abhängig sind, dann stimmt da irgendwas nicht. Und das sollten die Fußballclubs mittlerweile auch begriffen haben, dass eine solche Abhängigkeit von einer Quelle, da ist eine Machtverschiebung. Und ohne die Fußballclubs gibt's auch keinen Sky-Bundesliga. Und ohne Sky-Bundesliga gibt's dann auch keine Fußballclubs? Das kann ja nicht die Logik sein, nach der wir handeln. Also da ist etwas in Schieflage geraten und der Kommerz komplett entglitten in eine Form, die so überhaupt gar nicht mehr verantwortungsvoll ist, um auch dieser gesellschaftlichen Aufgabe des Fußballs auch genau die Strahl- und Aussagekraft zu verleihen, die der Fußball immer glaubt zu haben. Also das ist nicht solidarisch. Wenn der Fußball, wenn plötzlich die TV-Einnahmen ausbleiben, dass dann ganze Fußballclubs dahin gerafft werden. Traditionsreiche Vereine, die über Jahre hinweg Teil eines ganzen Kosmos gewesen sind. Das kann nicht Sinn und Zweck sein. Darum Solidarfonds, eins dieser Stilmittel, die ich eigentlich ganz gut finde.
Ja, dann...
Siehst du das? Ich weiß es nicht. Also vielleicht bin ich auch falsch.
Nein, ich finde das ja gut. Also gerade wenn man sagt, auch wenn du jetzt das mit den TV-Einnahmen relativ kritisch siehst, aber das ist ja nun mal die Haupteinnahmequelle. Und ich bin nicht sicher, ob wir das Rad in Bezug auf dessen nochmal zurückdrehen können. Wir sollten eigentlich alle hoffen. Was sollen wir das eigentlich hoffen? Ich weiß es gar nicht. Ich bin mir dieser Tragweite vielleicht auch gar nicht bewusst, sage ich dir ganz ehrlich. Was bedeutet das, wenn wir vielleicht so schnell nicht wieder in diesen Normalitätsrhythmus zurückkommen, nicht wieder ins Stadion können in absehbarer Zeit und das doch irgendwie am Fernsehen, ich bin mir der Tragweite, das sage ich dir ganz ehrlich, bin ich mir gar nicht so bewusst, aber grundsätzlich die Idee zu sagen, wir nehmen von den TV-Einnahmen einen gewissen Prozentsatz, den wir in so einen Solidarfonds abführen und damit dann für solche Krisenzeiten Geldmittel zur Verfügung stellen können, um Liquidität bei den Profigesellschaften oder den Vereinen, je nachdem in welcher Rechtsform sie sich noch befinden, ja, zur Verfügung zu stellen, um Saisonbetriebe sicherzustellen, bin ich da auch groß für, weil ich grundsätzlich für Solidarität bin und das eigentlich ein Modell finde, was nicht nur für den Fußball gut wäre, sondern für die Gesamtgesellschaft, dass man vielleicht sowas wie jetzt der Solidaritätszuschlag war, beibehält, ihn nicht abschafft und für solche Zeiten dann eben ein Finanzpolster hat, um dann vielleicht auch Kurzarbeitergeld nicht auf 60% oder 67% für Kinderfamilien zu begrenzen, sondern vielleicht auf 80%, 90% erhöhen zu können, indem man das als weitere Sozialabgabe macht, um da auch eine Solidarität herzustellen. Aber gut, wir sind hier im Fußballpodcast, also will ich jetzt gar nicht meine sozialistischen Ideen hier kundtun.
Nein, der Fußball hat auch eine soziale Verantwortung, zumindest sagt er das immer wieder. Ich sehe das tatsächlich auch kommen und sehe das auch in der Tat so, dass diese Wirtschaftsunternehmen, Fußballclubs quasi umgangssprachlich dafür auch viel tun, aber ich sehe das insbesondere auch aus den Fanszenen heraus und ich sehe das auch aus den Kreisen herauskommen, diese Solidarität und dieses soziale Engagement und die soziale Verantwortung bei den Leuten, die ganz viel ehrenamtlich aufwenden an Zeit und Geld. Und der Fußball kann sich von einigen Fanszenen eine ganz dicke Scheibe abschneiden. Und vielleicht müssen sich manche einfach mal nicht so wichtig nehmen.
Nee, streich das vielleicht. Da
Ja,
nehmen sich.
andere müssen sich mal nicht so wichtig
Genau,
nehmen.
nicht so wichtig nehmen. Und da lass uns da ganz
Ja.
kurz auch die Bilder, die zugespielt wurden, lass uns da ganz kurz auch. Und wie sehr dann auch eine soziale Verantwortung in den Fanszenen gesehen wird oder wie sehr sich Fanszenen auch gesamtgesellschaftlich engagieren, zeigt sich daran, dass zum Beispiel heute mutmaßlich Teile der Fanszene Hannover an der MAH ein Banner ausgerollt haben und aufgehängt haben, indem sie Danke sagen für die Arbeit der Pflegekräfte, für die Arbeit der Ärzte, dass sie viel Kraft wünschen und dass sie niemals allein sind. Also
Ja.
das zeigt ja.
Und das,
Ja,
ja
entschuldige
genau.
bitte, wir sind ein Teil der Gesellschaft und die Fanszenen zeigen jetzt, dass sie doch so viel mehr sind als irgendwelche pöbelnden Fußball-Hools, als die sie gerade in letzter Zeit vor den Hintergründen mit den Fadenkreuzbannern auch, wie sie wieder stigmatisiert wurden, sondern dass sie eine ganz, ganz große Bandbreite da im Repertoire haben und sich
Das
gesamtgesellschaftlich
hässliche
engagieren.
Gesicht des Fußballs,
Ja, und das hässliche
Tobi,
Gesicht
das
ist,
hässlich.
nein,
Es war
das sitzt
vom
in den
Hässen und der
Büros.
hässlichen Fratze.
Die hässliche
Von der
Fratze sitzt
hässlichen
in den
Fratze des
Büros und in den Logen.
Fußballs,
Nein, die sitzt in den Logen und in den Büros. Da sitzt die hässliche Fratze. Und nicht in den Kurven.
Ja.
Da ist nicht die hässliche Fratze, sondern in den Kurven herrscht Solidarität. Da herrscht auch soziale Verantwortung. Da herrscht Gerechtigkeit. Und das zeigt sich auch an solchen Aktionen wie jetzt von der Fanszene und der Fanabteilung, aber auch von solchen Bannern. Das ist natürlich erstmal nur ein Symbolwert, aber das sagt so viel aus. Und deswegen diese ganze Wirtschaftlichkeit und dieses Ganze, was dort in den Chefetagen besprochen wird und worum es da geht, das ist alles, das ist nicht der Fußball. Der Fußball ist so viel mehr. Aber warte, ich will kurz zum zweiten Punkt kommen, den er da angesprochen hat, nämlich im Prinzip war es das Financial Fairplay, dass er sagt, auch Personalkosten gemessen am Umsatz des Unternehmens oder des Fußballclubs, da sind wir ja bei den Richtlinien des Financial Fairplays, keine schlechte Idee, genauso wie ein Salary Cap, also eine Obergrenze für Gehalt, denn es ist ja nun mal eine Blase, die immer weiter aufgepumpt wurde und wo es klar war, dass sie irgendwann zu platzen droht. Wir alle hatten, glaube ich, ein anderes Szenario im Kopf als ein Virus. Aber dieses Virus zeigt
Ja.
jetzt eben, wie du es gerade schon gesagt hast, wir sind so abhängig, nicht wir, also Fußballclubs sind so abhängig von den TV-Einnahmen, von den Sponsoreneinnahmen. Es ist also nicht ein sich selbst tragendes System, sondern wenn da eins von wegbricht, dann droht alles ins Wanken zu geraten. Und das sehen wir jetzt. Und ich finde, dass wir dann natürlich auch solche Regularien durchaus einbauen sollten, dass man sagt, man darf nicht mehr ausgeben, als man hat im Gesamtvolumen gesehen, man muss auch mal Gehaltsobergrenzen einbauen, dass da eben nicht auch in der Ungerechtigkeit zwischen Ligen, die eine Investorenfreigabe haben und Ligen, die keine Investorenfreigabe haben, wie die Bundesliga, dass da auch wirklich dem Rechnung getragen wird und dass wir Gehaltsobergrenzen einbauen, dass es nicht ins Bodenlose, ins Uferlose ausartet, dass nicht ein durchschnittlicher Zweitligakicker plötzlich ein Millionär, ein Gehaltsmillionär ist. Wo kommen wir denn da hin? Also da müssen wir wirklich mal vernünftig sein. Es wurde immer mehr Geld in dieses System gepumpt, was vielleicht auch nur auf Pump finanziert ist. Und jetzt sehen wir, was wir da haben, wenn plötzlich mal so eine Situation eintritt. Und da sehe ich dann auch, so wie du, eine Chance. Aber eine andere Chance, als sie Martin Kind sieht.
Ja, im Prinzip hat er ja auch noch mal kurz darauf Bezug genommen. Danach kam ja dann in einem Gespräch auch noch mal 50 plus 1 zur Sprache. Das würde jetzt auch hier den absoluten Rahmen sprengen, dazu noch mal was zu sagen.
Na, warte, nein, das ist warum?
Es sind in Hannover doch alle Dinge geklärt. Und
ja, warum hält er denn nicht seine Klappe? Jetzt mal, Tim, ganz im Ernst. Warum fängt er in so einer Situation im Prinzip wieder an, ich muss auch
ja, ich glaube, er ist gefragt worden, ne?
Nee, also natürlich ist er gefragt worden. Und er hat dann ja auch gesagt, ich sollte jetzt über 50 plus 1 nichts sagen, Komma, aber. Und fängt dann an, doch was dazu zu sagen. Und im Prinzip, indem er sagt, Hoffenheim, Wolfsburg, Leipzig, Leverkusen, die werden da keine Probleme mit haben. England, Frankreich, Italien hat er, glaube ich, nicht gesagt, aber England und Frankreich hat er gesagt, die werden da auch keine Probleme mit haben. Das heißt, er sagt doch ganz klar, da, wo Investoren Eigentümer dieser Fußballclubs sind, gibt es kein Problem, sondern nur da, wo 50 plus 1 gilt. Das hat er zwar wortwörtlich so nicht gesagt, aber das ist ja der Umkehrschluss. Warum in Gottes Namen sagt er das? In Hannover ist es klar geregelt, 50 plus 1 ist im Hannover-Vertrag garantiert. Warum fängt Martin Kind an, und das meine ich jetzt, das macht mich wütend, vielleicht merkt man es auch, warum fängt Martin Kind in dieser Zeit an, wo wir schon über Freiheitsrechte diskutieren und sie freiwillig abgeben zum Gemeinwohl? Ja, was ja erstmal gut und auch richtig ist, bis zu einem gewissen Maße. Warum fängt er dann in so einer Situation an und fängt, auch wenn er sagt, wir müssen ja nicht immer wieder über das Gleiche diskutieren, er fängt doch damit an. Warum hört er damit nicht auf? Warum hört er damit nicht? 50 plus 1 ist in Hannover unantastbar. Damit hat er sich abzufinden. Und ich finde es nicht in Ordnung. Korrigiere mich oder habe gerne eine andere Meinung. Ich finde es nicht in Ordnung, wenn Martin Kind in dieser Situation diese Krise, und ich sage jetzt das Wort ganz bewusst, ausnutzt, um doch wieder von seinen Ideen andere Menschen überzeugen zu wollen und dass nur Investoren und dass nur Investoren geführte Clubs, wo die Investoren die gesamte Macht haben, überleben können. Warten wir doch erstmal ab, das können wir doch noch gar nicht beurteilen. Da müssen wir doch nicht jetzt wieder anfangen, gerade hier in Hannover, wo das Thema gerade Ruhe hatte, wieder anfangen, das Thema rauszuholen und wieder von seinen wilden Ideen zu fantasieren. Das macht mich einfach wütend, Tim.
Ja, ich merke, du bist außer dir.
Ja, aber bin ich wirklich, weil das ist nicht nötig.
Aber es ist doch gar nicht, es macht doch jetzt auch keinen Sinn, jetzt heute am Sonntag sich darüber, lass uns doch erstmal ein bisschen Zeit ins Land gehen, die ganze Diskussion ist jetzt angestachelt worden. Grüße an Max Jakobs Ost, der Autor oder der quasi Mr. Rasenfunk, auch da Herr Kollege, lieben Gruß, der hat ja auch sehr gut sachlich und generell gut argumentiert. Es war ja nicht diese gewohnte Doppelpass-Prollo-Runde mit Effenberg, der absolut gar keine Ahnung hat von irgendwas.
Sie mit Max jemanden, der da auch ein bisschen dagegen gegangen ist und der ja auch ganz klar in unsere, genau, oder erstmal in meine, ja, genau, Kerbe schlägt, ja.
Und das müssen wir jetzt halt beobachten und ich denke, dass wir die nächsten Wochen auch nutzen können, um uns darüber zu unterhalten, auszutauschen, aber jetzt lass uns erstmal abwarten. Für mich steht erstmal Solidarfonds, für mich steht auch Salary Cap auf der Habenseite des Martin Kinds in diesem TV-Auftritt. Das finde ich erstmal gut und über alles andere wird man dann nachdenken.
Nee, wir müssen hier gar nicht über 50 plus 1 nachdenken, das ist hier klar geregelt. Das ist hier klar geregelt. Was wollen wir denn nachdenken?
Okay, bevor ich jetzt hier eine Schublade gesteckt werde, anders. Anders. Also darüber wird dann zu reden sein. Ja, es gibt Dinge, die müssen ausdiskutiert werden. Auch das muss ausdiskutiert werden. Wenn die DFL der Meinung ist, so etwas müsse man in Erwägung ziehen, dann hat sie bald ein anderes Problem. Aber das ist auch, da müssen wir halt sehen. Abwarten, Tee trinken und dann schauen wir mal.
Weißt du, ich will noch was sagen. Und auch die Investoren, die sind ja auch betroffen von der Krise. Das heißt, auch da ist es ja gar nicht absehbar, was diese Krise mit diesen großen, reichen Menschen, die im Besitz von Fußballvereinen sind, Fußballclubs sind, Fußballwirtschaftsunternehmen sind, was die hinterher noch übrig haben nach der Krise. Wenn man hört, das hat der Max im Doppelpass ja auch gesagt, dass Abramowitsch schon Milliardenverluste hatte seit Beginn der Krise. Können die also überhaupt dann die Liquidität der Clubs, die sie besitzen, überhaupt garantieren oder nicht? Also das heißt, müssen wir da nicht doch noch viel mehr Modelle entwickeln? Und da bin ich dann wieder bei seinem Solidarfonds, also noch viel mehr Modelle entwickeln, die eben nicht abhängig sind von Einzelnen, sondern die auf einer breiteren Basis gestellt werden. Aber du hast recht, das ufert aus und das sprengt auch den Rahmen der Sendung. Aber es hat mich halt trotzdem ärgerlich in zurückgelassen, dass Martin Kind auch in dieser Situation wieder in diese Kerbe schlägt. Auch wenn er einzelne Punkte gut dargestellt hat und da vielleicht auch gute Ideen hat, soll er sich doch mal von diesem ganzen Investorenquatsch verabschieden. Das wäre einfach mein persönlicher Herzenswunsch.
Von sich selbst verabschieden.
Er soll sich nicht von sich selbst verabschieden, aber von seinen Ideen, wie 96 zu führen ist.
Ja, auch da, ne, da nimmt sich 96 jetzt sehr wichtig. Generell, Fußballclubs, wie wollen Fußballclubs in Zukunft geführt werden? Was für Möglichkeiten gibt es? Und darüber werden wir sprechen.
Da müssen wir auch sprechen, klar, aber bitte nicht diejenigen, die da in irgendwelchen Gremien sitzen, sondern das darf dann auch gerne auf breitere Basis gestellt werden, nämlich noch sind die Mitglieder, die Entscheider, die hauptsächlichen Entscheider. juristisch und rechtlich mag das jetzt alles ganz anders aussehen, aber auf dem Papier erstmal grundsätzlich ist die Mehrheit von auch bei diesen Fußballclubs, abgesehen von den Ausnahmen, die schon existieren und dem Umgehungsweg, den Red Bull Leipzig wählt, sind die Mitglieder immer noch die, die entscheiden, und dann sollen sie auch entscheiden. Und jegliche Entscheidung, die mehrheitsgetragen ist, ist dann natürlich auch zu akzeptieren. Dennoch kann man natürlich dafür kämpfen, dass die Entscheidung, so wie sie jetzt getroffen wurde, in jüngster Zeit dann auch Bestand hat.
Nochmal, das, was ich eingangs gesagt habe, der Fußball muss sich klar werden, welche Verantwortung er übernehmen will, welche gesellschaftliche, welche soziale Verantwortung will er übernehmen, und will er dafür stehen, dass Basisdemokratie nichts wert ist im Fußball, dann bitte, dann macht es. Dann zieht es durch, und dann ist eure Message klar. Dann geht es nur darum, um Knete und Knete und Knete, und nicht das, was Herr Seifert all die Wochen und Monate zuvor gesagt hat, dass es schon so ist, dass die Fans, die vollen Fankurven in Deutschland und so weiter und so fort, das kann er sich alles sonst wohin stecken. Ist, glaube ich, kein verkehrter Typ, der Seifert, aber in dem Fall, muss ich sagen, sind wir grundlegend anderer Meinung. Ja, genau. Ja. Aber lass uns einen Deckel drauf machen.
Genau, lass uns da jetzt auch unter diesen, unter diesen Teil noch mal schnell einen Strich ziehen, und dann sind wir gleich zurück und wollen ja euch sogar mit ins Boot holen, ne, Tim? Wir wollen gucken.
Ja.
Schauen wir mal. Wir haben viele Ideen im Kopf, was wir so machen können in dieser Zeit, die mutmaßlich nicht so schnell zu Ende sein wird. Also die Normalität wird wahrscheinlich nicht schon nächste Woche Mittwoch wieder einkehren. Und deswegen wollen wir gucken, wie wir da an eurer Seite sein können und euch auch, mit ins Boot holen und euren Ideen da auch einen großen, großen Raum geben. Aber das machen wir gleich. Ich habe mich wieder beruhigt, Tim.
Ja, alles gut.
Ja, das ging gerade die Pferde mit mir durch. Aber wir wollen ja, wir hatten es ja am Anfang oder beziehungsweise am Ende unseres ersten Teils angekündigt, dass wir noch so ein bisschen darüber reden wollen, was haben wir uns überlegt. Du warst da vor allem sehr kreativ, was wir uns so vorstellen, wie wir die kommende Zeit mit unseren HörerInnen verleben, wie wir sie begleiten, wie wir sie vielleicht auch ein Teil des Ganzen werden lassen. Ja, dann hol mal raus, Tim, pack mal raus.
wir haben uns natürlich Gedanken gemacht, auch wie es jetzt insgesamt weitergeht. Auf der einen Seite sind wir ein Fußball-Podcast, der natürlich davon lebt, vom Spielbetrieb und von dem, was in 90 Minuten passiert. Die 90 Minuten sind komplett in den Hintergrund geraten, und das schafft natürlich auf der einen Seite die Chance, über andere Dinge zu reden, aber auf der anderen Seite hätte es auch Chance und Raum geboten, mal so ein bisschen zu entschleunigen und runterzukommen und nicht jede Woche eine Sendung zu produzieren. Wir haben uns jetzt aber dazu entschieden, aufgrund dessen, dass natürlich die meisten zu Hause sind oder die meisten, die zu Hause sind, die haben jetzt Zeit und manche sind vielleicht auch, denen ist vielleicht auch langweilig oder die suchen Beschäftigung, und wir haben uns überlegt, wie können wir dann da ein bisschen den ganzen bisschen Abhilfe schaffen, und da haben wir uns jetzt eigentlich darauf geeinigt, dass wir alle zwei Tage eine neue Folge aufnehmen werden und dementsprechend auch hochladen werden. Also wir versuchen natürlich alle zwei Tage, das würde bedeuten, dass wir pro Woche drei Folgen aufnehmen, die natürlich nicht die ganze Länge von über einer Stunde und so betragen wird, sondern wir beschränken uns da auf 30 bis 40 Minuten. Irgendwo wollen wir diese Kraft des Podcasts auch nutzen, um über gewisse Dinge zu reden, auch einfach mal nur so drauf loszureden, was aktuell gerade los ist, aber auch eben Themen zu thematisieren, wie eben jetzt gerade auch das, was wir im letzten Take thematisiert haben, wie wir das eben hinbekommen. Und da gibt es viele, viele Varianten und viele Themenbereiche, die interessant sind. Wir möchten auch so ein bisschen natürlich eigenverantwortlich da handeln und uns selber auch aussuchen, über was wir sprechen wollen, aber wir wollen auch Raum schaffen dafür, dass die Gemeinschaft irgendwo uns auch Ideen gibt oder Themen zu Themen anreizt, die wir vielleicht eher nicht besprochen hätten. Und ja, wir hoffen natürlich darauf, dass wir nicht nur alleine sind. Wir werden den einen oder anderen auch mal ansprechen, aber Zeit hat für eine halbe Stunde.
Verzeih mir, oder aber, es kann sich auch mal jemand bei uns melden, oder?
Genau. Also,
das ist ja auch möglich, dass da jemand eine Idee hat und sagt, ich hätte Bock, mit euch über was zu sprechen. Und da wollen wir auch herzlich zu aufrufen, oder?
Genau, vielleicht, das wäre auch sehr interessant zu hören, wenn es Menschen gibt, die auch zu Zeiten des Shutdowns in systemrelevanten Bereichen arbeiten. Eine kurze Sprachnachricht, Tobi hat ja schon mal eine Nummer, eine WhatsApp-Nummer gepostet, unter der ihr uns die Nachrichten zukommen lassen könnt. Kannst du die kurz raussuchen und einmal kurz durchgeben, ja, dass wir eine Sprachnachricht von euch bekommen, wie ihr das so verlebt, also quasi ein solidarisches Tagebuch führen sozusagen. Diese ganzen Sendungen während der Zeit ohne Normalität im Alltag werden unter VNW Solipod laufen. Hashtag, so werden auch die Sendungen heißen, mit den einzelnen Nummerierungen von 1 bis. Und wir würden uns, wie gesagt, freuen, wenn ihr reichlich reinhört natürlich. Und wenn ihr uns berichtet, wie ihr eure Quarantäne oder wie ihr eure Zeit so rumschlagt, und dann wird das einen Platz finden in der Sendung. Und vielleicht finden wir gemeinsam auch eine Lösung, wie wir denjenigen, die in den Krankenhäusern alles dafür geben, dass diese Krise schnell überstanden wird, etwas zurückgeben können. Eine Idee ist vielleicht eine Schnapsidee, vielleicht auch gar nicht umsetzbar, aber eine Idee ist, ich habe, als wenn ich im Krankenhaus war, oft danach Kuchen vorbeigebracht oder Süßigkeiten oder irgendwas in der Richtung, um einfach den Tag für diese so wichtigen Menschen erträglicher zu machen oder ihnen ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern. Kann bedeuten, dass wir nach der Zeit, nach der Quarantäne, nach dem Shutdown, möchte ich dazu aufrufen, ich mach's auch, backt irgendwas, denkt euch was Schönes aus, und dann lasst uns das gesammelt dann auch dort abgeben.
Du sagst immer so oft Shutdown, zum Glück haben wir den ja noch gar nicht. Also du machst mir ein bisschen Angst.
Ja, aber lieber Tim. Willkommen, Tobi.
Ja, ich weiß noch nicht so genau. Also wahrscheinlich hast du recht. Ich habe die Nummer jetzt rausgesucht, Tim. Die Nummer, wo ihr uns eine WhatsApp-Sprachnachricht zukommen lassen könnt. Wir werden eure Handynummer auch nicht speichern. Wir werden nur die Sprachnachricht aus WhatsApp dann extrahieren, um sie in unserer Sendung zu verwenden. Danach löschen wir auch den Chat und speichern eure Nummer nicht. Die Nummer, an die ihr das schicken könnt,
ist die offizielle Version.
Die Nummer, an die ihr das schicken könnt, ist die 0178 539 0037. Ich wiederhole nochmal, 0178 539 0037. Und nein, das ist weder Tims noch meine private Handynummer. Also all die HörerInnen, die jetzt hoffen, mit uns direkt in Kontakt zu treten, also das könnt ihr zwar schon direkt zu uns, aber es ist nicht Tims und es ist nicht meine
Handy. Es ist die Nummer von Jochen Seifert.
So, und der hat uns zugesichert, dass er, nachdem er das an Martin Kind geschickt hat, uns das auch schickt.
Ja.
Ja, dass das hier auch einmal ganz klar deklariert ist. Ja,
genau.
Ja, finde ich gut, dass wir das, dass wir darüber sprechen, dass wir da auch so ehrlich und transparent sind, ja?
Ja, selbstverständlich.
Ja, Tim, ich muss eins gestehen. Habe mich ein bisschen in die Facebook-Videos von Oliver Pocher verliebt.
Ich mich auch.
Also ich bin ja ganz ehrlich, ich war selten ein Freund von dem, was Oliver Pocher so gemacht hat. Ich fand in seinen Anfängen, nachdem er Versicherungen verkauft hat und dabei bei Viva eine Chance bekommen hat und dann auch hinterher bei ProSieben eine Chance bekommen hat und da auch sein 96-Fan-Sein relativ prominent platziert hat, fand ich das noch ganz erträglich. Irgendwann driftete er dann ab und wurde für mich nicht mehr verfolgbar. Jetzt im Moment muss ich aber ganz ehrlich sagen, dieses, auch wenn man natürlich sagen kann, ja, muss er sich denn da über die Influencer lustig machen? Ja, muss er, weil das ist wirklich total deplatziert und da bin ich ganz seiner Meinung und das finde ich wirklich, er macht es auf eine humoristische Art, auf eine gute Art und Oliver Pocher hat ja auch gesagt, er hat jetzt viel Langeweile. Wir dürfen nicht vergessen, Seine Lebenspartnerin Amira und er sind positiv auf Corona getestet. An dieser Stelle wirklich gute Besserung. Der Wunsch eines milden Verlaufes und einer schnellen Genesung sei mitgesendet. Und Tim, ich muss eins gestehen, ich habe gestern ihn auf Facebook angeschrieben und habe ihm geschrieben, wenn er jetzt schon Langeweile hat, ja, und dass so sein Tag nicht ausfüllt, sich über die Influencer lustig zu machen, vielleicht hat er ja auch mal Lust, zu uns zu kommen.
So nämlich.
Das habe ich tatsächlich gemacht, das muss ich dir gestehen, jetzt hier öffentlich.
Olli, wenn du das hörst, ich freue mich.
Ja, also, ne, Olli, du bist tatsächlich herzlich eingeladen. Ich würde mich freuen, Tim, und du?
Ja, fühl dich gedrückt quasi. Ja, Gruß und Kuss. Auch an Micha Wendler, wenn du ihn siehst.
Jetzt geht's aber...
Die fahren jetzt halt garantiert zusammen in Urlaub. Ich pass mal auf, es wird so kommen.
Meinst du?
Die werden zusammen natürlich...
Oder Olli wird das regeln. Oder Olli wird Trauzeuge, wenn er seine Laura heiratet, wenn die dann volljährig ist. Ist sie doch gar nicht, oder?
Doch.
Kleiner Scherz. Nein, kleiner Scherz. Entschuldige bitte. Natürlich ist sie volljährig. Natürlich, bitte. Ja. Der Micha Wendler wird ja nie... Nein, wird er nie. Also bitte. Nicht der Micha.
Er würde doch nichts Illegales tun.
Nein, nein, nein. Niemals. Übrigens, sehr witzig, wie sich da auch diesen Johannes Haller, den kannte ich vorher gar nicht, den habe ich erst durch Oliver Pocher kennengelernt. Aber schon, also ich weiß nicht, hast du das Video gesehen? Der Johannes, der aus, ich weiß gar nicht, wo der in Deutschland wohnt, dann durch die Schweiz, Frankreich und Spanien gefahren ist, um in Ibiza oder auf Ibiza, sagt man ja, jetzt einen Bootsverleih aufzumachen. Großartig.
Okay.
Großartige, ja, großartige Idee, wie ich finde.
Toll. Ja, klasse.
Fast so geil wie die Weltidee von den Aogos jetzt in Dubai zu bereisen.
Die haben einen eigenen Podcast, habe ich gehört. Die beiden. Dennis und sie.
Ach, sie macht jetzt gar nicht mehr ihre Spielerfrauengeschichte?
Doch, auch. Natürlich, auch.
Und jetzt haben die auch einen eigenen Podcast?
Habe ich gehört. Ich habe es nicht nachgeprüft, aber es soll so sein, ja.
Wow. Das muss ja, das muss pures Gold sein, oder?
Ich weiß es nicht.
Gottes Willen.
Ich habe ist es schon so grenzwertig, dass ich darüber eigentlich nicht mehr lachen möchte.
Aber ich muss sagen, ich war auch sehr erschrocken, als unsere Mutti, die Kanzlerin, auch das Wort Podcast in den Mund genommen hat. Ansprache, ne?
Kannst du mal sehen.
Also
ihrer Ansprache war sie einkaufen, ne?
Ja, mit
Sechs Flaschen Weißwein hatte sie sich am nächsten Morgen in die Figur genagelt.
Mit eigener Tasche aber bitte. Sehr vorbildlich, Angela.
Aber sie ist irgendwie, sie ist schon eine Gewinnerin, ne?
Nee, jetzt mal ganz im Ernst. Also ich finde das schon, dass das Krisenmanagement der Regierung wirklich funktioniert und dass es da einige Gewinner gibt. Und
es gibt Gott sei Dank auch eine, es gibt auch Gott sei Dank einen Verlierer.
Jetzt bin ich gespannt. Die AfD.
Die AfD ist kein regierungsfähiges Konsortium.
Nein.
Ihr habt nichts beizutragen, um die Situation zu verbessern. Ihr seid kein nützliches Mitglied der Gesellschaft.
Ihr seid überflüssig.
Ihr könnt nur Hass und sonst nichts. Gar nichts könnt ihr.
Richtig.
Ihr könnt gar nichts.
Da hast du recht.
Ihr seid nicht dazu in der Lage, ein Land zu führen, zu regieren, konstruktive Vorschläge zu schaffen. Keiner hat gerade Bock, mit euch zu sprechen. Niemand interessiert euch für eure niederen Beweggründe, in diesem hohen Haus zu sitzen. Und wenn eines positiv ist, dann dass sich jetzt der rote Flügel während der Corona-Krise aufgelöst hat. Ob es jetzt der Grund dafür ist, weiß ich nicht. Aber der rechte Flügel hat sich aufgelöst und ihr von der AfD, ihr werdet die nächste Wahl mal gucken, ob ihr die überlebt.
Moment, nicht auf- aber der Flügel musste sich auflösen, das war, ne, auf, das war der
Verfassungsschutz. Ach, stimmt ja.
Der Verfassungsschutz hat ja gesagt, dass er den Flügel jetzt beobachtet. Das Präsidium der AfD hat dann gefordert, dass er sich auflöst. Aber das ist ja lächerlich. Also ob die sich jetzt auflösen oder nicht, die bleiben ja trotzdem, das sind ja trotzdem Nazis, Höcke und Kalwitz und wie sie alle heißen, das sind ja Nazis und die bleiben Nazis und da ist scheißegal, ob es den Flügel gibt oder nicht. Gut ist, dass die AfD überhaupt keinen Stich sieht im Moment. Und da hast du recht, wenn Corona eins gebracht hat, dann, dass wir endlich merken, dass auch der, bitte verzeiht mir das, der Dümmste unter uns merkt, dass die Nazis einfach überhaupt kein Konzept haben und deswegen die Nazis überflüssig sind und dass niemand die verschissenen Nazis braucht.
Niemand von euch in der AfD ist systemrelevant. So.
Jetzt haben wir aber ganz schön ausgeholt, mein Lieber.
Ne? Jetzt haben wir ausgeholt. Jetzt haben wir aber ganz schön viel gesprochen. Aber ganz schön viel, ja. Ja, aber es sind besondere Zeiten und besondere Maßnahmen. Ja, es bleibt dabei. Alle zwei Tage wird es eine Aufnahme geben von uns. Wie lang sie sein wird, was drin vorkommt, das gucken wir mal. Aber ja, ich würde mich bei dir bedanken, Tobi.
Ich habe zu danken. Ich fand es auch immer schön, dass wir uns mal wieder unterhalten haben, dass wir da keinen Gast hatten, ja, der mit einbezogen werden musste, sondern dass es quasi jetzt so dieses Tim und Tobi so pur gibt.
So, genau. Live aus der Quarantäne sozusagen.
In der wir nicht sind, ja.
Genau, da sind wir noch nicht. Ja, vielen Dank an euch fürs Zuhören zum wiederholten Mal. Bleibt gesund und bleibt zu Hause. Bleibt zu Hause und fallt dem Gesundheitssystem nicht zu Last. Macht's gut, bis bald, meldet euch bei uns und ciao.
Ihr seid immer noch da? Ihr könnt wohl nicht genug kriegen. Sagt das bitte nicht den Jungs. So, jetzt aber abschalten.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.